Liebe Geschwister, heute machen wir eine kurze Pause mit der Betrachtung der Offenbarung und auch des Epheserbriefes. Ich möchte über Abraham reden. War gut auch, dass die Einleitung auch dazu hingeführt hat. Wir lesen eine kurze Stelle aus dem Alten Testament, eigentlich ein Vers, und wir werden uns auch die Bedeutung dieses Verses anschauen. Den Vers finden wir in 1. Mose Kapitel 17. 1. Mose Kapitel 17. Eigentlich sind das zwei Verse, die ich lesen möchte. 1. Mose Kapitel 17, Vers 1 und 2. Als nun Abram, das war sein Name, bevor er Abram genannt wurde, als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Massen mehren. Diese Aussage Gottes, wandle vor mir und sei untadelig, es wird das Thema unserer Predigt. Lass uns vorher kurz beten, dass Gott uns leitet. Herr, du redest durch dein Wort. Du hast nicht nur zu Abraham damals geredet, du redest auch heute zu uns, und wie wir das in diesem Lied gesungen haben, die Verheißungen, die Abraham damals empfing, sind auch heute noch für uns in einer Art und Weise. Denn die Schrift sagt, dass wir Fremden, dass wir Pilger, Wanderer sind, auch in dieser Welt. Wir gehören nicht dieser Welt, wir gehören nicht mehr dieser Welt. Du hast uns erkauft, du hast uns eine neue Staatsangehörigkeit gegeben. Wir sind Bürger des Himmels und wir wollen uns auch als solche verhalten. Zeige uns, weise uns den Weg, Herr, dass wir dich erkennen, dass wir deinen Willen erkennen, und lass uns auch ein Leben führen, das dir gefällt, es zu deiner Ehre ist, Herr. Das ist unser Gebet heute. Amen. Amen. Diese Woche fragte mich meine Frau, lesen nicht, damals haben wir die gleichen Bibeltexte gelesen, heute lesen wir unterschiedliche. Und sie hat die Geschichte Abrahams gelesen und fragte mich, wie kommt es, dass Abraham kurz nach seiner Ankunft in das Land Kanaan, dass er dieses Land verlassen hat und nach Ägypten gegangen ist, obwohl Gott ihm dieses Land versprochen hatte? Da stellt sich natürlich die Frage, wurde Abraham ungehorsam, als er dies tat, als er diese Entscheidung traf, das Land zu verlassen, nach Ägypten zu gehen? Wenn wir auch weiterlesen, was in Ägypten passiert ist, dann lesen wir auch, dass er dort gelogen hat. Warum hat er dort in Ägypten gelogen, als er erzählte, dass Sarah seine Schwester war, nicht seine Frau? Selbstverständlich gibt uns die Bibel Antworten zu diesen Fragen. Wenn wir den Text lesen, finden wir Antworten. Sie erzählt uns, dass das Land Kanaan nach der Ankunft von Abraham von einer großen Hungersnot heimgesucht wurde. Große Hungersnot, da musste man handeln. Die Bibel verrät, dass Abraham in Ägypten Angst hatte. Angst um seine Frau, dass man ihm seine Frau wegnehmen würde und dass das, was er sagte, auch nicht ganz falsch war, denn Sarah war auch seine Halbschwester. Aber wie passt es zu einem Mann, von dem die Bibel sagt, dass Gott zu ihm gesprochen hatte und er uns heute als Vorbild des Glaubens genannt wird? Ist auch interessant, dass Abraham nicht nur ein Vorbild für uns Christen ist, er ist ein Vorbild für Juden, er ist auch ein Vorbild für Muslime. Er ist der Prototyp des gläubigen Menschen. Wie konnte er sich so verhalten? Liegt es vielleicht nicht vielmehr daran, dass er Gott nicht ganz vertraute, dass er auch Schwächen hatte? In dieser Botschaft geht es um zwei wichtige Fragen, zwei wichtige Themen, die zwar unterschiedlich sind, aber trotzdem zusammenhängen. Das erste dieser Themen betrifft die Art und Weise, wie Gott sich Abraham offenbarte und wie er uns heute noch seinen Willen zeigt. Es geht um die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie deutlich sprach Gott zu Abraham? Wie sicher war sich Abraham, dass er Gottes Willen verstanden hatte? Wie spricht Gott heute zu uns? Kann man spüren, dass Gott bei uns ist? Kann man Gott spüren? Kann man wissen, dass man seinen Willen tut? Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, wie wir leben, basierend auf dem, was wir von Gott wissen. Treffe ich Entscheidungen, die Gott gut findet, die seinem Willen entsprechen? Wie viel Handlungsspielraum, wie viel Freiheit habe ich? Vertraue ich darauf, dass Gott auch meine tiefsten Bedürfnisse erfüllen wird? Dass Gott weiß, was ich brauche, welche Sehnsucht ich habe? Kann ich mich auf ihn verlassen, auch wenn er mich warten lässt, wenn er nicht sofort antwortet? Kann ich auch Gott danken, auch wenn ich nicht verstehe, warum er schwere Prüfungen, schwere Anfechtungen in meinem Leben zulässt? Kann ich Gott vertrauen? Ja, diese Dinge wollen wir betrachten. Fangen wir an, also wie hat Abraham den Willen Gottes erkannt? Und wie erkennen wir auch den Willen Gottes? Der erste Punkt dieser Predigt lautet: Abraham hörte nicht jeden Tag die Stimme Gottes, die ihm sagte, welche Entscheidung er treffen sollte. Abraham hörte nicht jeden Tag die Stimme Gottes. Manche Christen haben eine ziemlich naive und auch falsche Vorstellung davon, wie Gott sich in der Heilsgeschichte offenbart hat und auch heute noch zu uns spricht. Was zum Beispiel die Bibel angeht, die Inspiration der Bibel, wie wir die Bibel bekommen haben, ja, die Botschaft der Bibel, stellen Sie sich oft vor, dass Gott immer hörbar zu seinen Propheten gesprochen oder ihnen klaren Visionen gegeben hat. Oder dass er ihnen Wort für Wort diktiert hat, was sie schreiben sollten. Dies ist zwar immer wieder geschehen, aber es ist nicht immer die Art und Weise, wie Gott sich im Laufe der Geschichte offenbart hat. In Bezug auf unser eigenes Leben neigen wir oft auch dazu, die gleiche Forderung an Gott zu stellen. Viele von uns sind überzeugt, dass die Bibel ausreicht, dass die Bibel ein Wegweiser ist für unser Leben, aber sie verlangen auch, bewusst oder unbewusst, dass Gott sich in ihrem Leben spürbar manifestiert. Sie wollen Gott erfahren, wollen Gott spüren. Sie erwarten sozusagen übernatürliche Manifestationen von seiner Gegenwart. Ja, wenn Gott mir eine Vision geben würde, wenn Gott erscheinen würde, dann wäre ich ganz sicher, dass er etwas von mir will. Schließlich gibt es auch Menschen, die aus Unzufriedenheit mit ihrem Alltag, das ist auch, denke ich, auch wichtig, aus Unzufriedenheit mit ihrem Alltag ständig nach Orten oder Dingen suchen, wo Gott sich ihrer Ansicht nach stärker manifestiert in ihrem Leben. Ja. Als ob ihr Leben keine Bedeutung hätte, als Gott in ihrem Leben nicht erfahrbar wäre. Ich bin überzeugt, dass Abraham in seinem ganzen Leben kaum mehr als ein halbes Dutzend direkte Offenbarung Gottes erhalten hat. Zumindest wenn wir die Bibel schauen, ich weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe, aber die Rede ist von 7 Offenbarung Gottes, die er bekommen hat. Manchmal sind viele Jahre vergangen, ohne dass Abraham eine einzige Botschaft von Gott erhalten hat. Wahrscheinlich hat er zwischen der Offenbarung in Kapitel 15, als er circa 80 Jahre alt gewesen sein muss, und dem Zeitpunkt, als er 99 Jahre alt war, was wir gelesen haben und wo Gott ihm auch die Geburt Isaaks angekündigt hat, also circa 19 Jahre, keine einzige Botschaft von Gott erhalten. Also 19, 20 Jahre lang keine einzige Botschaft von Gott erhalten hat. Zumindest spricht die Bibel nichts davon. Die Frage ist, was tat Abraham in den Situationen, in denen er besonders auf Gottes Führung angewiesen war? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass etwas Grundsätzliches uns von Abraham unterscheidet. Abraham hatte nicht, was wir heute haben. Er hatte keine Bibel. Er hatte keine Berater. War allein. War allein mit seinem Gott. Hat auch keine Vorbilder. Zweiter Punkt. Abraham ging, das haben wir im Lied gesungen, Abraham ging, ohne zu wissen, wohin er ging, und glaubte, dass Gott es mit ihm gut meinte. Also Gott befahl Abraham, seine Familie zu verlassen, in ein Land zu gehen. Das wusste Abraham, aber er wusste nicht, was das bedeuten würde. Er kannte dieses Land nicht, er wusste nicht, was Gott mit ihm vorhatte, außer dass Gott ihm dieses Land versprochen hatte. Aber im Gegensatz zu dem, was viele denken, ist biblischer Glaube kein Sprung ins Ungewisse. Es ist kein unüberlegter Akt. Was ich damit sagen will, ist, dass Abraham nicht irgendwie einen Sprung ins Ungewisse gewagt hat. Wenn der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, dass Abraham hinzog, ohne zu wissen, das kommt eigentlich aus dem Hebräerbrief, diese Aussage, dass er nicht wusste, wo er hinging. Aber wenn der Verfasser dieses Briefes sagt, dass er nicht wusste, wohin er kommen würde, will er uns damit nicht sagen, dass Abraham einen blinden Glauben hatte. Er meint damit, dass Abraham Gott nicht um Garantien bat, bevor er tat, was ihm befohlen wurde. Er verlangte keine Garantie von Gott. Sagte nicht Gott, wenn du mir jetzt keine klaren Beweise gibst oder keine Garantien gibst, dann werde ich das nicht tun. Nein, er vertraute einfach Gott. Er vertraute Gott. Wenn wir jemandem vertrauen, brauchen wir nicht ständig Beweise für dieses Vertrauen. Ja, wenn du jemanden kennst und jemanden vertraust, bist du nicht misstrauisch dieser Person gegenüber. Du verlangst nicht jeden Tag Beweise, du vertraust einfach dieser Person. Abraham wusste nicht im Detail, wann und wie Gott seine Verheißung erfüllen würde. Aber er glaubte fest daran, dass Gott diese Verheißung erfüllen würde. Dass es sich erfüllen würde, was Gott gesagt hat. Er verstand, dass Gott ihm Nachkommen verheißen hatte und dass diese Nachkommen eines Tages das Land erben würden, wo Gott ihn gesandt hatte. Seine Taten zeugen von dieser Gewissheit. Beispiel davon haben wir in Kapitel 12, Vers 7. Wir lesen dort, dass Gott Abraham erschien und ihm sagte, also 1. Mose 12, Vers 7, deinem Samen, das heißt deinen Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Was war die Reaktion Abrahams, als er das hörte? Er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Er nahm nicht einfach diese Verheißung wahr, sondern er handelte auch danach. Er bedankte sich bei Gott. Er ehrte Gott. Nachdem Abraham sich von Lot getrennt hat, im Kapitel 13, lesen, weil das Land zu, also, nee, also die Güter, die des Landes nicht ausreichen für beiden. Sie hatten so viel Herden, so viele Tiere, dass es nicht reichte. Sie mussten sich trennen. Also nachdem er sich von Lot, seinem Neffen, getrennt hat, sagt ihm Gott, Abraham, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen geben auf ewig. Kurze Klammer, also Abraham hatte seinem Neffe gesagt, geh wohin du willst. Und sein Neffe Lot hatte sich den besten Teil ausgesucht, im Jordantal. Also Abraham verzichtet auf vieles hier, aber Gott sagt hier, das ganze Land werde ich dir geben. Mach dir keine Sorgen. In Kapitel 15 schließt Gott einen Bund mit Abraham und verspricht ihm erneut, ihm das Land als Erbe zu geben. Abraham wusste all das. Er verstand, so wie wir heute verstehen würden, wenn wir solche Versprechungen bekommen würden. Aber wenn man sich die Umstände seines Lebens ansieht, gab es viele Gründe, an der Wahrheit von Gottes Verheißung zu zweifeln. Gott hatte ihm Versprechungen gegeben, aber in seinem Leben sah er was anderes. Trotz all seines Reichtums musste Abraham ständig den Ort seines Lagers wechseln. Er war ein Wanderer, ein Pilger in diesem Land. Er musste um den Zugang zu Wasserstellen, zu Wasserquellen kämpfen. Das sehen wir auch, das ist auch genau das gleiche Problem für seine Nachkommen war. Isaac hatte auch das gleiche Problem. Jakob. Und seine Herden, sein Reichtum waren begehrte Objekte für die lokale Bevölkerung. Die Menschen waren neidisch auf ihn. Der Hebräerbrief sagt, dass er sich wie ein Fremder in diesem Land fühlte. Gott hat ihm das Land versprochen, aber er fühlte sich in Wirklichkeit wie ein Fremder. Nach Sarahs Tod, nach dem Tod seiner Frau, musste er betteln, dass ihm die Hethiter, die damals eine der Völker, die das Land bewohnten, ein Grundstück verkauften, auf dem er seine Frau begraben konnte. Muss man sich vorstellen, er hatte nicht einen Ort, wo er seine Frau begraben konnte. Er musste betteln. Gib mir ein Grundstück. Dritter Punkt. Abraham glaubte, dass Gott ihm auch einen Sohn geben würde. Er glaubte fest daran. In Bezug auf Gottes Versprechen. Abraham einen Sohn zu geben, müssen wir zwei Dinge verstehen. Erstens, wie die Bibel sagt, waren Abraham und seine Frau Sarah sehr alt, als Gott ihnen dieses Versprechen gab. Beide waren schon sehr alt. In Kapitel 12 waren sie schon sehr alt. Abraham war schon 75 Jahre alt. Und zweitens, es vergingen noch 24 Jahre, 24 lange Jahre, bis sich das Versprechen endlich erfüllt hat. Viele sehen Abrahams Entscheidung, auch durch seine Dienerin, durch seine Sklavin Hagar, ein Kind zu bekommen, als eine Sünde an. Man muss sich jedoch vor Augen halten, dass es Abraham nicht klar war, wie Gott seine Verheißung erfüllen würde. Wie bekomme ich einen Sohn in meiner Situation? Vor allem Sarah kann keine Kinder haben. Ich vielleicht, aber Sarah nicht. Vielleicht will Gott, dass ich doch Kinder durch meine Sklavin bekomme. Diese Entscheidung auch, die Hagar als Leihmutter zu nehmen, wurde auch von Sarah beeinflusst. Es war nicht die Entscheidung Abrahams, sondern diese Idee kam von Sarah, von seiner eigenen Frau. Es ist auch interessant, dass heute reden wir über diese Dinge, scheint uns aktuell zu sein, aber wir haben ja zum Beispiel historische Dokumente, die belegen zum Beispiel diesen bekannten Kodex Hammurabi aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Muss man sich vorstellen. 18. Jahrhundert vor Christus war schon die Rede von Leihmuttern. Und dieser Kodex Hammurabi aus dem Land Babylon erlaubte in solchen Fällen eine Leihmutter zu wählen, um Kinder zu haben, um Erben zu bekommen. Sehr interessant, das zu lesen. Es ist trotzdem nicht so, dass es Abraham an Glauben gefehlt hatte. Paulus sagt uns in Römer Kapitel 4, die Verse 20 und 21 über Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Er hatte kein Unglauben, sondern glaubte oder wurde stark durch den Glauben. Das heißt, er zwang sich zu glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist auch sehr wichtig in Bezug auf Gott, diese Definition des Glaubens. Wir glauben, dass Gott vermag zu tun, was er verspricht. Wir lesen in 1. Mose 15, dass Gott ihn aus seinem Zelt führte, ihn den klaren Sternenhimmel sehen ließ und zu ihm sprach: Abraham, betrachtet mal die Sterne im Himmel, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So interessant, damals dachte man konnte die Sterne zählen. Es gab ein Atlas des Himmels. Heute wissen wir, dass es viel mehr Sterne gibt, als wir sie überhaupt zählen könnten. Es gibt Milliarden, Milliarden von Sternen. Und Gott sagt, versuch mal die Sterne zu zählen. Und Gott sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm der Herr als Gerechtigkeit an. Das, was Gott hier tut, ist nicht einfach ein Hinweis auf die Zahl seiner Nachkommen. Gott will nicht nur sagen, du wirst so viele Nachkommen haben, wie es Sterne im Himmel gibt. Nein, was Gott Abraham zu verstehen geben wollte, war Sieh doch, Abraham, ist der Gott, der durch sein Wort ein so großes Universum aus dem Nichts erschaffen hat, nicht in der Lage, ein Kind im Bauch deiner Frau zu erschaffen? Wenn Gott ein so großes Universum erschaffen hat, was bedeutet für ihn die Schöpfung, die Erschaffung eines Kindes im Bauch einer Frau, die keine Kinder empfangen kann? Worin bestand also der Glaube Abrahams? Abraham vertraute darauf, dass ihm Gottes Macht und Treue alles garantieren würde, was er zum Leben brauchte. Abraham vertraute, dass ihm Gottes Macht und Treue alles garantieren würden, was er zum Leben brauchte. Und auch wir heute müssen unsere Entscheidung aufgrund dessen treffen, was wir von Gott wissen, was wir aus Gottes Wort wissen. Das führt mich zu dem zweiten Teil dieser Predigt. Vor Gott leben. Die Aufforderung, die Gott an Abraham richtet: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Die Frage lautet: Wird das Leben, das ich führe, und die Entscheidung, die ich treffe, durch den Wunsch getrieben, Gott zu gefallen? Ich wiederhole diese wichtige Frage. Wird das Leben, das ich heute konkret führe, tagtäglich, die Entscheidung, die ich auch tagtäglich treffe, durch den Wunsch getrieben, Gott zu ehren, Gott zu gefallen? Hier kommt dieser Vers ins Spiel, den wir gerade gelesen haben. Wandle vor mir und sei untadelig, Vers 2, und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, und ich will dich über alle Maßen mehren. Beachten wir, dass der zweite Teil dieses Versprechens von dem ersten abhängt. Die Verantwortung ist, vor Gott zu wandeln, und Gott verspricht, dass er uns auch führen will. Diesen Ausdruck vor Gott wandeln finden wir mehrmals in der Bibel, auch in Bezug auf Enoch zum Beispiel, in einer der ersten Menschen. In 1. Mose 5, die Vers 22 und auch 24, dort wird zweimal gesagt, Enoch wandelte mit Gott. Oder besser übersetzt, Enoch wandelte vor Gott. Auf Hebräisch ist es vor Gott, vor dem Angesicht Gottes. Oder in Bezug auf Noah, in 1. Mose 6, Vers 9. Noah wandelte mit Gott. Noah war ein gerechter Mensch, einziger damals auf der Erde, er wandelte mit Gott. Über Noah heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 7, dass er von Gottes Furcht, von der Ehrfurcht Gottes bewegt wurde, als er die göttliche Weisung empfing, eine Arche zu bauen. Er tat, was Gott befahl, weil er von der Furcht Gottes bewegt wurde. Beachten wir zunächst, dass das, was Gott Abraham sagt hier in diesem Vers, wandle vor mir und sei untadelig, die Form eines Imperativs hat. Das ist ein Befehl. Die Art und Weise, wie dieser Befehl formuliert ist, erlaubt ihm zwar Handlungsfreiheit, also ich interpretiere, ja, Gott sagt, wandle vor mir, sei untadelig. Sei untadelig enthält schon gewisse Gebote, sicherlich, aber wandle vor mir. Was heißt wandeln vor Gott? Das deutet auf eine gewisse Freiheit, Handlungsfreiheit hin. Stellt Abraham aber auch vor eine gewisse Verantwortung. Abraham ist dafür verantwortlich, wie er sein Leben vor Gott führt. Gott scheint auch zu sagen, erfülle deinen Teil und ich werde meinen Teil erfüllen. Sozusagen, warte nicht, dass ich meinen Teil erfülle, um das zu tun, was ich dir gebiete, sondern tu, was ich dir gebiete und ich werde, vertrau mir, meinen Teil erfüllen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Gott dies von Abraham verlangte, nachdem er ihm seinen Willen klar offenbart hatte. Zu diesem Zeitpunkt wusste Abraham, was Gott von ihm wollte und was er ihm versprochen hatte. Es gibt auch einen Vers in der Bibel, den ich sehr, sehr schätze, der diesen Grundsatz gut zusammenfasst. Das ist dieser Vers aus Mischa, kennt sicherlich diesen Vers, Mischa 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das ist eine Zusammenfassung von der Botschaft mehrerer Propheten, die zu dieser Zeit gelebt haben. Amos, Jesaja, Mischa, Hosea, zur gleichen Zeit. Gott sagte Mischa, was ich durch diese Propheten gesagt habe, das weißt du. Du weißt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und dann gibt es diese Zusammenfassung, was anders als Rechttun. Rechttun ist das, was richtig ist, ja, in diesem Sinne. Liebe üben und demütig oder bescheiden wandeln mit deinem Gott. Das ist, was Gott will. Das ist das, was es bedeutet, vor Gott zu wandeln. Recht tun, was Gott will, was gerecht ist in seinen Augen. Liebe üben, Barmherzigkeit, Güte und demütig wandeln. Ich könnte auch sagen, Gott vertrauend wandeln. Ich möchte aus dieser Aussage, wandle vor Gott, einige Lehren ziehen. 6 Unterpunkte möchte ich nennen. Was bedeutet das? Erstens, diese Aussage impliziert, man hat für Folgen, dass Gott alles sieht und weiß, was mit uns geschieht. Gott weiß alles über uns. David sagt das deutlich im Psalm 139. Er sagt unter anderem, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Das heißt, du weißt alles über mich, Herr. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor meinem Angesicht? Könnte ich mich vor dir verstecken? Nein, du siehst alles, du weißt alles über mich. Nirgendwo in der Schöpfung können wir uns vor Gott verstecken. Das ist das, was es bedeutet. Du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Du kannst nicht so wie Jona irgendwo hinfliehen und denken, Gott ist nicht da. Gott wird dich holen, wo du bist, wo du dich versteckst. Es gibt keinen Bereich, auch das ist auch wichtig, es gibt keinen Bereich in unserem Leben, wo Gott nichts zu sagen hat. Es gibt viele Christen, die sind Christen am Sonntag. Aber in der Woche machen sie, was sie wollen. Sie lassen Gott in ihrem Wohnzimmer zu, aber sie haben versteckte Zimmer, wo Gott keinen Platz hat. Jeder Aspekt unseres Lebens interessiert Gott, der in der Lage ist, unsere intimsten Gedanken und Wünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Für manche ist das vielleicht beängstigend, zu wissen, dass Gott alles über sie weiß. Aber es ist auch eine starke Ermutigung. Also ich empfinde das als eine starke Ermutigung, zu wissen, dass Gott immer bei uns ist. Gott war mit Abraham auch in Ägypten. Gott war mit Josef in Ägypten. Gott sieht und weiß, was mit uns geschieht. Zweitens, Gott weiß nicht nur alles über uns, er beurteilt auch alles. Er beurteilt alles. Was passiert mit uns, interessiert ihn und er beurteilt, was wir tun. Unser Handeln entzieht sich auch nicht seinem Urteil. Paulus sagt zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, ist auch, was Noah dazu bewegte, auch die Arche zu bauen. Ja? Es ist sehr wichtig, was Paulus hier sagt. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, vor Gott aber sind wir offenbar. Paulus will ja sagen, Gott kennt unsere Motivation, unsere Beweggründen. Es ist ihm nicht verborgen. Er weiß, wie wir es meinen, wenn wir versuchen, die Menschen zu überzeugen. Paulus spricht natürlich von der Verkündigung des Evangeliums, aber auch wir sind dazu aufgefordert, ein Zeugnis vor den Menschen zu sein. Und unsere Taten sind nicht nur vor Gott offenbar, sie sind auch vor den Menschen offenbar. Mit dem Unterschied, dass Gott trotzdem ins Verborgene sieht. Das heißt, wenn man das zusammenfassen würde, könnte man sagen, vor Gott ist mein Leben wie ein offenes Buch. Die Entscheidung Abrahams, in einer Zeit der Hungersnot in Ägypten Zuflucht zu suchen, wird in der Schrift nicht als Sünde angesehen. Das ist interessant, die Bibel sagt nicht, dass es eine Sünde war. Es war auch sicherlich nicht Abrahams Absicht, dauerhaft in Ägypten zu bleiben. Außerdem sehen wir, dass Gott ihn nach diesem Aufenthalt und trotz seiner Halbwahrheit mit seiner Frau sehr gesegnet hat. Gott hat ihn in Ägypten sehr gesegnet. Drittens, Gott wird unser Richter sein. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass alles, was wir entscheiden und tun, nicht ohne Folgen bleiben wird. Gott weiß alles und weil er alles weiß und alles beurteilt, wird jede von unseren Taten, von unserer Entscheidung nicht ohne Folgen bleiben. Wir werden eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft über unserem Leben ablegen. Deshalb sagt Paulus in Römer 14, Vers 12, sagt auch im Korinther, im 2. Korintherbrief, aber er sagt, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist interessant, für sich selbst. Das heißt, du kannst nicht die Schuld auf andere abschieben. Ne? Für dich selbst wirst du dich vor Gott verantworten müssen. Du wirst Rechenschaft abgeben müssen. Gott wird dein Leben beurteilen und richten. Viertens, unser Leben gehört uns nicht, sondern Gott. Paulus zum Beispiel nannte sich ein Sklave Christi, Diener Christi, sondern ein Sklave Christi, jemand, der keine Freiheit hat, obwohl er frei war, natürlich, aber er sagt, ich mache mich selbst zum Sklave Christi. Und er wusste, dass er auch ein Verwalter der Dinge, der Güter war, die Gott ihm anvertraut hatte. Er sagt auch zu den Christen in Korinth, ihr gehört nicht euch selbst, denn ihr seid teuer erkauft worden. Er spricht hier in der Situation von Menschen, die sich bestimmte Freiheiten erlaubten. In sexuellen Leben, in anderen Dingen. Paulus sagt, ihr gehört nicht euch selbst, sondern ihr seid teuer erkauft worden. Ihr gehört dem Herrn. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Wir sind aufgerufen, Gottes Willen in erster Linie zu tun, nicht unseren eigenen. Wir haben die Freiheit, natürlich, unseren Willen auch zu tun, die Dinge, die wir entscheiden. Wir werden uns dafür vor Gott verantworten müssen. Deshalb ist es auch wichtig, was wir entscheiden. Aber in erster Linie sind wir aufgerufen, Gottes Willen zu suchen, Gottes Willen zu erkennen, zu tun. Und wie zeigte sich das im Leben Abraham, weil wir von Abraham reden? Abraham wusste, dass der Sohn, den Gott ihm geschenkt hatte, nicht sein eigener war, sondern Gott gehörte. Als er also von Gott den Befehl erhielt, dieses Kind auf dem Berg Moria zu opfern, war er bereit, Gott zu gehorchen. Er wusste, dieses Kind gehört mir nicht. Er wurde mir von Gott geschenkt. Gott weiß, was er getan hat und was er jetzt tut. Und da er von der Treue Gottes überzeugt war, wusste er, dass Gott ihm dieses Kind, das versprochene Kind, auch möglicherweise durch eine Auferstehung wiedergeben würde. Wenn dieses Kind stirbt, weiß ich, weil Gott mir einen Sohn versprochen hat, dass er imstande ist, dieses Kind aufzuerwecken. Fünftens. Unser Leben gehört nicht nur Gott, sondern wir vertreten auch Gott auf dieser Erde. Wir sind Vertreter Gottes, wir sind Botschafter Gottes. Als Christen vertreten wir Jesus Christus in allem, was wir tun. Paulus sagt auch in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Das bedeutet, dass unser Leben den Charakter und die Prioritäten Gottes gesehen werden sollten. Unser Leben widerspiegelt den Charakter und die Prioritäten Gottes, oder sollte zumindest, und sollte auch in Übereinstimmung mit der Botschaft des Evangeliums gelebt werden. Wir können nicht das Evangelium verkünden, wir können nicht glauben, dass das Evangelium uns rettet, und nicht in Kauf nehmen, dass dieses Evangelium auch Folgen hat im praktischen Leben. Leider sind viele Christen heute mehr darauf bedacht, dass Gott ihr Leben und ihre Pläne segnet, als dass sie Gottes Willen tun. Ich wiederhole, das ist sehr wichtig. Viele Christen sind mehr darauf bedacht, dass Gott ihre Pläne und ihre Intentionen, ihre Wünsche erfüllt, als sie bereit sind, Gottes Willen zu suchen. Ich kann mich damals an eine Familie erinnern, in der Gemeinde, wo ich war. Ich wollte sie besuchen und sie ermutigen. Und dann sagten sie mir, wir haben entschieden, nicht mehr in die Gemeinde zu kommen, weil Gott hat bestimmte Gebete nicht erfüllt. Und wir sind enttäuscht. Und wir wollen diesen Gott jetzt nicht mehr. Ihre Erwartung war, dass Gott alles bestätigt, was sie sich vorgenommen haben. Aber sie waren nicht bereit, Gott dankbar zu sein für seine Errettung und seinen Willen tun. Sechster Punkt, das ist auch wichtig. Was machen wir, wenn wir in schwierigen Situationen sind? Die Bibel sagt uns, dass wir jederzeit durch das Gebet Zugang zum Thron Gottes haben. Wir haben durch das Gebet Zugang zum Thron Gottes. Jakobus sagt etwas Wichtiges in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 3. Er sagt, die Bewährung unseres Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Die Bewährung unseres Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Die Bewährung des Glaubens Abraham bewirkt auch bei ihm Ausharren. Abraham wuchs auch, indem er Dinge erfahren hat. Schwere Dinge, schwierige Dinge in seinem Leben. Gott will, dass wir beten und uns in schwierigen Zeiten an ihn wenden, um sein Eingreifen zu erfahren. Ich möchte noch etwas Wichtiges sagen diesbezüglich. Beten, sich an Gott wenden, Gott um bestimmte Dinge bitten, ist wichtiger, als zu erfahren, dass Gott uns auf übernatürliche Weise Schritt für Schritt führt. Also, wir könnten die Zusage von Gott haben, dass er uns Schritt für Schritt führt. Alles, was wir tun, ist unter seinem Segen. Wir wissen das. Ich sage, es ist besser, dass wir das nicht wissen und dass wir uns diese Dinge, die Führung Gottes, erbeten, ja, als dass wir diese Gewissheit haben. Gebet erfordert Demut und Glauben. Wären im zweiten Fall, würden wir das, was Gott tut, nicht mehr als Gnade sehen, sondern als eine Selbstverständlichkeit. Und wir würden auch nicht wirklich lernen, von ihm abhängig zu sein. Stell dir mal vor, Gott würde deine Wünsche immer erfüllen. Er würde dich jeden Tag führen. Du würdest nicht mehr wirklich von ihm abhängig sein. Du wärst von ihm abhängig, aber du hättest dieses Gefühl nicht. Es wäre für dich selbstverständlich. Deshalb zeigt sich auch wahre Glaube dadurch, dass wir Gott auch in schwierigen Situationen vertrauen und wissen, er wird uns führen. Und wir müssen davon überzeugt sein. Ja, ich komme zum Schluss. Wir erwarten viel zu oft von Gott, dass er uns die Arbeit abnimmt in unserem Leben. Oder dass er uns an die Hand nimmt und führt. So wie kleine Kinder. Ja, nimm mich an der Hand und an die Hand und führe mich. Die Bibel lehrt, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, Weisungen, Verheißungen, damit wir ganz bereit sind, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet sind. 2. Timotheus 3, Vers 16. Das Wort Gottes ist ausreichend für alle praktische Angelegenheit unseres Lebens. Das ist, was die Schrift lehrt. Er hat uns auch seinen Geist gegeben, aber als Ratgeber, der mit unserem menschlichen Geist interagiert. Der Geist Gottes interagiert mit unserem Geist, um uns den Weg zu weisen. Er sagt uns nicht, das musst du tun, nur in bestimmten Situationen doch. Wir sehen manchmal, dass der Geist direkt spricht. Aber im Grunde genommen, im Normalfall ist der Geist so eine Art Ratgeber, der uns zeigt, was Gott will. Und wir müssen dann natürlich überlegen, und was ist der Wille Gottes? Wie soll ich mich da in dieser Situation verhalten? Paulus ruft uns deshalb dazu auf, einen erneuerten Sinn zu haben, in Römer Kapitel 12, damit wir Gottes Willen erkennen können, was gut ist, was ihm gefällt und was vollkommen ist. Wir müssen darüber nachsinnen. Was will Gott in dieser Situation? Also vor Gott zu wandeln oder mit Gott zu wandeln, bedeutet erstens seinen Willen in allen Dingen verstehen oder versuchen zu verstehen und zweitens in Übereinstimmung mit diesem Willen leben. Seine Entscheidung aufgrund dessen, was wir von seinem Willen wissen, auch treffen. Wenn wir das tun, können wir sicher sein, dass Gott alles zu unserem Besten wirken lässt und auch, und das ist auch wichtig, am Ende unser Leben positiv beurteilen wird. Amen.
Amen.